D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Möchtet ihr lieber Kinder oder eine Kreuzfahrt machen, fragt euch heute Hans-Jürgen Bartsch. Denn der Redner in unserem Hörsaal, Dr. Rainer Klingholz, erläutert uns gleich, dass es viel besser ist, wenn wir uns verstärkt gegen Kinder entscheiden. Selbst 2 pro Elternpaar in Deutschland sind danach schon zu viel.
Für Wissenschaftler müssen Sachen wissenschaftlich korrekt sein.
Überall sind über die letzten 50 Jahre die Kinderzahlen zurückgegangen.
Politiker haben dann immer noch so ein gewisses politisches Gespür, wie man das vielleicht anders formulieren sollte.
Im Moment etwa gewinnt die Menschheit 80 Millionen Menschen pro Jahr hinzu.
Dann sagen die Wissenschaftler zum Beispiel, es wird bis zu 8 Grad warm. Und dann sagen die Politiker, die Temperatur wird doch nicht unter 2 Grad fallen oder irgendwie sowas.
Je mehr Wohlstand in einer Gesellschaft, desto niedriger sind die Kinderzahlen.
In den letzten 10 Jahren war es deutlich wärmer als irgendwann die letzten 150 Jahre.
Also wenn Geld da ist, überlegt man sich Fernseher, Urlaubsreise oder noch ein zusätzliches Kind.
Und die Frage ist, was passiert jetzt in der Wirklichkeit?
Wenn das Szenario aufgehen soll, das Klingholz da gleich malt, sind rechnerisch gesehen 1,85 Kinder pro Mutter in den Industrienationen genug. Dann könnte das Bevölkerungswachstum von etwa 10 Milliarden Menschen weltweit im Jahr 2050 auf 2,3 Milliarden im Jahr 2300 sinken. Klingholz ist Molekularbiologe und Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Sein Thema: die Zukunft der Weltbevölkerung. Kurzfristig problematisch, langfristig Entspannung. Wir berichten wie schon am vergangenen Wochenende von der Sommeruni der Berliner Akademie 2014 in Zusammenarbeit mit der Freien Universität unter dem Thema Mensch und Umwelt.
Die Zukunft, da interessieren wir uns natürlich dafür, wo wir hingehen als Weltbevölkerung. Aber um das zu analysieren, sollte man immer auch mal in die Vergangenheit schauen, wo wir herkommen in Sachen Weltbevölkerung. Denn was in den letzten Jahren oder 100 Jahren passiert ist, ist natürlich wichtig für die weitere Entwicklung, weil die Zusammensetzung der heutigen Bevölkerung einen ganz wesentlichen Einfluss hat auf das, was in den nächsten Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten passieren wird. Und wenn wir uns das anschauen, die Älteren werden sich erinnern, im Jahr 1900 gab es 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt, also eine relativ geringe Zahl, denn wenn Sie das jetzt 100 Jahre vorausprojizieren auf das Jahr 2000, also ein Jahrhundertsprung gemacht, dann sehen Sie, muss man nur die Zahlen einmal rumdrehen, dann hatten wir 6,1 Millionen Menschen. Also Sie sehen, Demografie ist eine sehr einfache Wissenschaft. Ich gehe nochmal zurück, 1,6 auf 6,1 in 100 Jahren. Das ist neben diesem zufälligen Zahlendreher insofern bemerkenswert, als die Menschheit natürlich nie zuvor in diesem Ausmaß gewachsen ist und sie wird aller Erkenntnis nach auch nie mehr in diesem Ausmaße wachsen. Das heißt, wir alle haben einen wesentlichen Teil dieses extremen Bevölkerungswachstums miterlebt und das entspricht ja, wie man hier sieht, einer Vervierfachung in 100 Jahren. Die Menschheit hat sich zu Beginn des Jahrtausends in etwa 12 Jahren um 1 Milliarde gemehrt. Also sowohl vorher wie nachher, also 12 Jahre haben wir gebraucht, um 1 Milliarde Menschen hinzuzufügen. Wir hatten dann entsprechend im Jahr 2012 7,1 Milliarden und sind jetzt mittlerweile bei gut 7,2 Milliarden angekommen. Und wenn man sich anschaut, wie es aller Voraussicht nach weitergeht, sehen wir, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts so Richtung 10 Milliarden laufen. Und interessanterweise sind das nochmal 3,4 Milliarden dazu seit Beginn dieses Jahrhunderts. Das bedeutet, in der ersten Hälfte unseres 21. Jahrhunderts gehen wir in absoluten Zahlen dessen, was da an Menschheit dazukommt, in einem noch höheren Tempo weiter als in der Vergangenheit. Und das bedeutet, im Moment etwa gewinnt die Menschheit 80 Millionen Menschen pro Jahr hinzu. Das entspricht der Einwohnerschaft von Deutschland. Pro Tag 230.000, das entspricht der Einwohnerschaft von Magdeburg. Also mehr Wachstum in absoluten Zahlen, als wir im Schnitt des vergangenen Jahrhunderts gehabt haben, wo es ja dieses Rekordwachstum gab. Das ist insofern sehr erstaunlich, als dass nämlich die Fertilitätsraten, das ist die Kinderzahl je Frau, die durchschnittliche Kinderzahl je Frau weltweit, ganz erheblich zurückgegangen ist, nämlich um die Hälfte. Wir hatten in den 60er bis in die 70er Jahren im Schnitt die Situation, dass alle Frauen auf der Welt im Durchschnitt 5 Kinder bekommen haben. Manche weniger, manche mehr, manche gar keine, manche noch mehr. Aber diese Zahl, die lange auf diesem Niveau geblieben ist, ist dann gesunken bis heute auf 2,5. Also die Kinderzahl je Frau hat sich halbiert. Das ist ein ganz erheblicher Rückgang in dieser doch relativ kurzen Zeit von 50 Jahren, sagen wir mal. Und es ist besonders bemerkenswert, weil das nicht nur eine Halbierung ist, sondern weil das schon relativ nah an dem Wert von 2,1 Kindern je Frau ist. Und das ist der Wert, bei dem eine Bevölkerung langfristig stabil bliebe. Sie brauchen pro Paar etwas mehr als 2 Kinder, was auf den ersten Blick überraschend ist, weil man denkt ja, 2 Eltern, 2 Kinder, bleibt alles stabil. Aber weil nicht alle Kinder ihrerseits ein Alter erreichen, in dem sie selbst Kinder bekommen, braucht man da einen kleinen Zuschlag im Schnitt, nämlich 2,1 Kinder, um dann eine langfristige Stabilität zu erhalten. Das gilt für hochentwickelte Staaten wie Deutschland, wo die Kindersterblichkeit nicht sehr hoch ist. Für Entwicklungsländer, für arme Länder ist die Zahl wesentlich höher, liegt dann bei 2,4, 5, 6, 7. So viele Kinder wären dort nötig, um unter den dortigen Lebensbedingungen, wie sie heute sind, eine Bevölkerung stabil zu halten. Also, da sind wir doch schon relativ nah dran und trotzdem wächst die Bevölkerung weiter so stark. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Wachstumsraten anguckt, also das, was pro Jahr an Prozent Menschheit dazukommt. In den 60er Jahren waren wir bei 2, zum Teil sogar über 2% Wachstum. 2% Wachstum bedeutet, dass sich eine Bevölkerung innerhalb von 35 Jahren verdoppeln würde. Und das haben wir in dieser Zeit einige Jahrzehnte durchgehalten. 40 Jahre war die Menschheit auf Kurs, Verdopplung innerhalb von 35 Jahren. Und genau diese Verdopplung hat sie ja auch in diesem Zeitraum erreicht. Aber auch die Wachstumsraten von 2 oder 2,2% hier haben sich auf 1,1% mittlerweile fast halbiert. Und trotzdem wächst die Weltbevölkerung weiter, wird Sie vielleicht auf den ersten Blick verwundern, aber die Erklärung ist ganz einfach. Denn das heutige Wachstum findet natürlich auf einer Basis von über 7 Milliarden Menschen statt und das Wachstum der Vergangenheit fand auf einer Basis von 3,5 Milliarden Menschen statt. Und wenn Sie dann das doppelte Wachstum haben auf 3,5 Milliarden, dann entspricht das genau dem Wachstum, dem halbierten Wachstum auf einer Basis von 7 Milliarden. Und das zeigt Ihnen, dass die Bevölkerungsentwicklung ein sehr, sehr träger Dampfer ist, der sehr, sehr langsam zum Stehen kommt, wenn die Kinderzahlen sinken, eigentlich in Richtung des Wertes, der für eine stabile Bevölkerung sorgen würde. Und das sind die absoluten Zahlen der Weltbevölkerung. Und da hatten wir hier so 3 bis 4 Milliarden in der Zeit des sehr hohen Wachstums, als sehr viel von einer Bevölkerungsexplosion die Rede war. Und jetzt haben wir eben trotz dieser verminderten Fertilitätsraten und der verminderten Wachstumsraten absolut gesehen noch ein stärkeres Wachstum, aber relativ gesehen eben schon ein deutlich geringeres Wachstum. Warum und wo hat denn dieser Rückgang der Kinderzahlen begonnen? Da werden Sie sich jetzt nicht wundern, Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben ja relativ geringe Kinderzahlen, wir hatten auch in Deutschland früher, vor langer Zeit, deutlich höhere Kinderzahlen. Aber wenn Sie sich mal so ein paar typische Industrienationen anschauen, also hier Südkorea, Spanien, USA, Polen, Spanien und Deutschland, das ist doch ein relativ gängiges Phänomen. Überall sind über die letzten 50 Jahre die Kinderzahlen zurückgegangen und in Deutschland relativ gesehen gar nicht mal so stark wie in anderen Regionen. USA hatte 1960 noch über 3 Kinder, Südkorea hatte über 5 Kinder im Schnitt pro Frau. Überall hat sich das zum Teil massiv verändert und der Rückgang der Kinderzahlen hat vor allem 3 wesentliche Gründe. Erstens, je mehr Wohlstand in einer Gesellschaft, desto niedriger sind die Kinderzahlen. Weil die Menschen andere Dinge im Kopf haben, sie können ihr Leben anders gestalten. Es gibt die sogenannte Konkurrenz der Genüsse. Also wenn Geld da ist, überlegt man sich Fernseher, Urlaubsreise oder noch ein zusätzliches Kind. Also das überlegt man nicht, wenn man ganz arm ist, weil man sich die Frage gar nicht stellt. Und weil Kinder für ganz arme Menschen in armen Ländern eine andere Bedeutung haben. Der zweite Grund sind steigende Bildungsgrade. Je höher der Bildungsstand in einer Bevölkerung, desto niedriger sind die Kinderzahlen. Und der dritte Punkt ist eine veränderte Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Wo immer Frauen mehr Gleichberechtigung gegenüber Männern erlangt haben oder in Richtung Geschlechtergleichstellung sich die Gesellschaft entwickelt hat, dort sind die Kinderzahlen gesunken. Und alle diese drei Gründe, mehr Wohlstand, mehr Bildung und mehr Geschlechtergerechtigkeit, sind Umstände, die wir bewusst herbeigeführt haben, die wir uns wünschen und die wir gutheißen. Und deswegen dürfen wir uns über die Folgen, nämlich den demografischen Wandel, nicht beschweren. Es gibt ja manchmal so die Vorstellung, dass das alles nicht in Ordnung ist, dass die Kinderzahlen in Deutschland so niedrig ist. Aber es ist eine Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung, die wir selber befördert haben und selber gutheißen. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Man sieht aber auch hier, typischerweise Südkorea war in den 60er Jahren ein sehr armes Entwicklungsland. Es war ärmer als praktisch alle afrikanischen Staaten. Nach Ende des Koreakriegs 1953 war es eines der ärmsten Länder der Welt und wenige Ökonomen haben diesem Land eine Entwicklung zugetraut. Es hat sich dann aber ganz dramatisch entwickelt, also positiv dramatisch entwickelt, zu einem der 15 stärksten Industrienationen der Welt. Und entsprechend sind dann dort auch die Kinderzahlen so rasant gesunken. Und überall mit solchen Entwicklungsschüben, Sie sehen in Deutschland nach dem Wirtschaftswunder, in Spanien mit dem EU-Beitritt, in Polen mit dem EU-Beitritt, überall durch solche wirtschaftlichen Schübe und neue Entfaltungsmöglichkeiten, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Menschen, sind die Kinderzahlen gesunken. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das nicht nur in diesen 5 Industrienationen stattfindet, sondern in relativ vielen Ländern. Und wenn man sich die Zahl der Länder anschaut, die mittlerweile eine Kinderzahl von 2,1 oder drunter haben, sehen Sie, dass diese Zahl doch relativ schnell stark steigt. Wir sind etwa bei 80 Ländern heute mit Kinderzahlen, die mittelfristig nur noch eine stabile oder auch eine schrumpfende Bevölkerung bedeuten. Unter diesen über 80 Ländern finden Sie alle Industrienationen. Mit einer einzigen Ausnahme, das ist Israel. Dafür gibt es spezielle Gründe, spezifische Gründe, warum Israel eine höhere Fertilitätsrate hat. Aber alle anderen Industrienationen, also die Länder, in denen es den Menschen nach heutiger Erkenntnis von der Lebensqualität her am besten geht, dort bekommen die Menschen aus freien Stücken weniger Kinder, als für den Bestand der Gesellschaft dauerhaft notwendig ist. Und es ist eigentlich eine gute Nachricht, dass unter idealen Lebensbedingungen die Menschen sich freiwillig oder unbewusst, sagen wir lieber mal, von dem Weltbevölkerungswachstum verabschieden. Aber unter diesen Ländern haben wir auch längst die ersten Schwellenländer, also nicht nur China, durch die Ein-Kind-Politik etwas mit Druck herbeigeführt, sondern auch Länder wie Brasilien, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Türkei, Tunesien, Iran liegen entweder bei 2,1 oder schon darunter. Also auch diese Länder kommen schnell in diese Phase rein, sobald diese sozioökonomische Bildung, Frauengleichstellung, Bildung, Wohlstand in diese Länder kommt, dann sinken diese Kinderzahlen ganz deutlich. Was heißt das jetzt für Pionierländer etwa wie Deutschland? Deutschland ist ein Pionierland des demografischen Wandels. Deutschland war das Land, wo zuerst weltweit die Kinderzahlen sich nach unten von dem Stabilitätsniveau von 2,1 Kindern je Frau entfernt hat, nach unten. Und dort auch dauerhaft seit den 70er Jahren geblieben ist. Also diese 1,4 Kinder je Frau, die wir heute immer in der Zeitung lesen, das haben wir seit 40 Jahren, seit mehr als einer Generation. Kein Land hat das so früh gemacht, der Welt, und kein Land hat das so drastisch, so tief gemacht, ohne dass es zwischendurch mal wieder eine Erholung gab. Es gibt mittlerweile Länder, die sind da auf dem gleichen Kurs. Japan wird uns da irgendwann überholen sogar. Italien ist auf dem gleichen Kurs. Aber Deutschland ist weltweit gesehen der Pionier in diesem demografischen Wandel. Was heißt das für so einen Pionier? Wenn man sich allein die Kinderzahlen anschaut, sehen Sie, dass wir in den 60er Jahren, also 1964 war der Höhepunkt des Babybooms, also das sind die Jahrgänge, die heute nicht hier in diesem Hörsaal sitzen, sondern das sind eher ihre Kinder vermutlich. Diese geburtenstarken Jahrgänge, das waren fast 1,4 Millionen pro Jahr. Wir sind heute deutlich unter 50% angekommen, also unter 700.000. Und wir werden vermutlich auch gar nicht wieder über 700.000 kommen, denn heute haben wir ja die gleich niedrigen Kinderzahlen, aber heute dünnt sich schon massiv die Generation aus, die überhaupt Eltern werden können. Also die mit dem Einbruch der Kinderzahlen seit den 70er Jahren geborenen sind ja diejenigen, die heute Kinder kriegen oder noch Kinder kriegen können. Und die müssten auf einen Schlag 3 oder 4 Kinder kriegen, um das Ganze wieder umzudrehen. Und das ist nicht zu erwarten. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass die Kinderzahlen in Deutschland weiter zurückgehen. Und Sie dürfen nicht vergessen, das sind Kinderzahlen, die sind so hoch, weil wir Zuwanderung haben. Wenn wir keine Zuwanderer hätten, wären wir bei nur noch 400.000 pro Jahr. Also auf einem Drittel angekommen dessen, was wir in den 60er Jahren hatten. Was heißt 1,4 Kinder je Frau? Das heißt, dass jede Kindergeneration ihre Elterngeneration nur zu 2 Drittel ersetzt. 2 Eltern und 1,4 Kinder, da fehlt genau ein Drittel. Das bedeutet, dass aus 100 Müttern 66 Töchter werden, daraus 44 Enkelinnen und daraus 30 Urenkelinnen. Das bedeutet, innerhalb von 3 Generationen, 90 Jahre, würde aus einer Population langfristig, die 100 Mitglieder hatte, eine Population, die nur noch 30 Mitglieder hat. Exakt das exerzieren wir seit 40 Jahren. Und wie gesagt, das konnten wir nur durch Zuwanderung kompensieren. Wir hätten bereits seit dem Jahr 1972 mit jedem Jahr Bevölkerungsverluste gehabt, weil seit 1972 in jedem Jahr in Deutschland mehr Menschen sterben, als geboren werden. Der Unterschied wird immer größer. Aber wir konnten das sehr lange Zeit durch Zuwanderung kompensieren, sodass wir vor 2003 vermutlich das Maximum der Bevölkerung mit 82,5 Millionen in Deutschland erreicht haben und seitdem geht die Bevölkerungszahl zurück. Und das Ganze sieht man natürlich auch an dem, was man komischerweise immer noch eine Bevölkerungspyramide nennt. Das hat natürlich mit einer Pyramide nicht wirklich viel zu tun. Und Sie sehen da hier die heutige Situation. Wir haben hier in der Bevölkerungspyramide rechts die Frauen, links die Männer. Und dann hier in den Schichten, die da übereinander gestapelt sind, die einzelnen Jahrgänge. Also unten die Einjährigen und oben die 100-Jährigen und älter. Die Babyboomer in den 60er Jahren geboren sind so im Schnitt 50 Jahre momentan. Das sind die starken Jahrgänge. Und danach, das ist der sogenannte Pillenknick, gab es weniger. Und dann ist hier das Echo des Pillenknicks. Und dann wird es dann unten immer dünner, immer weniger. Das bedeutet, dass wir im Moment in einer hervorragenden demografischen Situation sind. Zumindest wirtschaftlich, ökonomisch gesehen. Denn wir haben bei wenigen Menschen, um die man sich kümmern muss, bei wenigen Kindern und noch vergleichsweise wenigen Älteren, einen sehr hohen Anteil von Erwerbsfähigen in der Bevölkerung. Das nennt man einen sogenannten demografischen Bonus. Das heißt, wann immer der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung relativ gesehen zur Gesamtbevölkerung groß ist oder sehr groß ist, besteht natürlich die Möglichkeit, diese Leute arbeiten zu lassen, Steuern zahlen, Sozialabgaben zahlen und dann geht es dem Land gut. Genau da sind wir noch. Wir leben von den letzten Jahren des demografischen Bonus, den wir in eine demografische Dividende verwandeln. Und da diese Generation der Babyboomer auch gut qualifiziert ist, gute Jobs hat und gutes Geld verdient, geht es dem Land so gut. Und das ist der Grund dafür, dass wir im Moment nebst der Zuwanderung eine maximale Zahl von Beschäftigten in Deutschland haben und maximale Steuereinnahmen haben. Aber Sie sehen auch, das ist nicht auf alle Zukunft gesichert. Ne? Weil wenn Sie jetzt schauen, die werden natürlich auch älter. Wobei man wissen muss, das tatsächliche Renteneintrittsalter, also das, was gelebt wird, liegt bei gut 62 Jahren, weil viele Menschen eben vor 65 in Rente oder in Ruhestand gehen. Also selbst angenommen, wir hätten alle Menschen bis 67 beschäftigt, hätten wir 2030 die Situation, dass jeder Jahrgang, der in Rente oder in Pension geht, doppelt so groß ist wie der jeweilige Jahrgang, der pro Jahr von unten nachwächst. Also pro 100 Rentner wachsen nur 50 junge Menschen ins erwerbsfähige Alter nach. Und das ist natürlich eine andere Situation als heute. Stellen sich andere Verteilungsfragen, andere Fragen, wie die Sozialsysteme finanziert werden sollen, wie der Nachwuchs für die Wirtschaft bereitgestellt werden kann und so weiter und so fort. Aber das ist nicht unser Thema im Moment. Nur noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Das geht natürlich weiter und irgendwann sind sie alle verrentet, die Babyboomer. Babyboomer. Also die Babyboomer sind ja die, das kann man normalerweise in Vorträgen immer sehr spaßbringend einfügen, weil die meisten Babyboomer sind in Vorträgen normalerweise. Dummerweise haben wir hier heute, glaube ich, keinen einzigen Babyboomer. Ah, zwei! Zwei Babyboomer sind hier. Gut, also dann jetzt nur für Sie. Das sind die Jahrgänge, wo es immer voll war. Da war es in der Grundschule voll, da war es in der weiterführenden Schule voll, an der Uni gab es Numerus Clausus, alles Mögliche, bei der Jobsuche war es voll, überall war es voll. Und das ist dann die Situation, wo Sie Ihre ganzen ehemaligen Kameraden wieder treffen und dann ist es auch im Altersheim voll. weil sie dann alle in dem Alter sind, wo es schwieriger wird. Und tatsächlich werden wir im Jahr 2050, oder hier haben wir sogar 2060, 15% der Gesamtbevölkerung in einem Alter von über 80 Jahren haben. Jeder Siebte in Deutschland ist dann über 80 Jahre. Und jetzt sehe ich Ihren Gesicht an, oh Gottes Willen, das ist denn das? Einige Gesichter haben das angedeutet. Was ist denn das für eine alte Gesellschaft? Ne? Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, alle, die hier sitzen, sind im Jahr 2050 über 80 Jahre. Ne? Oder noch älter. Aber, das heißt, wir sind alle Teil dieser Entwicklung. Ich würde nicht sagen, wir sind schuld an dieser Entwicklung, sondern wir sind Teil dieser Entwicklung. Wir machen den demografischen Wandel. Und gerade Menschen wie Sie und ich, die so ungefähr aus der Babyboomer-Generation stammen, wir sind natürlich dafür, in Anführungsstrichen, verantwortlich, dass dieser gewaltige Anteil von über 80-Jährigen dann vorhanden ist. Wie es den über 80-Jährigen dann geht, wie fit die sind, das wissen wir heute alle nicht. Aber wir wissen, dass sich doch das Wohlergehen in den höheren Lebensjahren deutlich erhöht im Laufe der Zeit. Die älteren Menschen sind fitter, sind gebildeter, sind besser angepasst an ein längeres Leben, als das früher der Fall war. Aber irgendwann kommen bestimmte Ausfälle, kommen Einschränkungen und wird das Leben schwieriger. Und es gibt dann sicher auch eine Pflegebedürftigkeit, gerade weil es im hohen Alter eben auch sehr viele dementielle Erkrankungen gibt. Wie geht es denn weiter mit der Bevölkerungsentwicklung? Mehr Ältere, die sich dann irgendwann natürlich auf ihre letzte Reise verabschieden, und weniger Junge, heißt, dass die Bevölkerung insgesamt zurückgehen wird in Deutschland. Wir haben 2003 das Maximum erlebt, wo wir jetzt im Moment genau stehen, wissen wir nicht, weil die Ergebnisse der letzten Volkszählung erst uns da 1,4 Millionen Menschen aus der Statistik geraubt haben. Also wir haben uns immer ein bisschen hochgelogen mit der Bevölkerung in Deutschland. Auf jeden Fall geht es bergab, selbst angesichts der Tatsache, dass wir in den letzten 2-3 Jahren so viel Zuwanderung hatten, dass die Bevölkerung wieder leicht gewachsen ist. Insgesamt sind wir auf einem Bevölkerungsrückgang, und die Zuwanderung wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kompensieren können, denn diese Kurve geht davon aus, dass wir pro Jahr 200.000 Zuwanderer im Saldo haben, also die Zuzüge abzüglich der Wegzüge. Es kommen ja welche und es gehen welche. Und wenn dann 200.000 bleiben, was viel ist, das entspricht dem langjährigen Mittel mit diesen großen Ausschlägen etwa in den letzten 2-3 Jahren oder den großen Ausschlägen nach dem Ende des Kommunismus, als nochmal knapp 2 Millionen Spätaussiedler gekommen sind, Jugoslawien-Flüchtlinge und so weiter und so fort. Da gab es sehr große Zuwanderungszahlen. Also der langjährige Mittelwert wären diese 200.000. Und selbst angesichts dieser 200.000 würden wir in Deutschland etwa 12 Millionen Einwohner verlieren bis dahin. Und das entspricht so etwa der Einwohnerschaft der 12 größten Städte in Deutschland zusammengenommen. Das ist also eine ganze Menge. Kann zum Teil Zuwanderung, wissen wir nicht, wie das weitergeht, kann auch weniger werden, aber vermeiden lässt sich das Schrumpfen mit Sicherheit nicht. Das merken wir in Berlin nicht. In Berlin hat jetzt zumindest in den letzten Jahren Bevölkerungszuwachs gehabt, alle wollen nach Berlin, wird gebaut und spannend, aber das heißt, irgendwo anders müssen die ja fehlen, die Leute. Und wenn man sich eine Deutschlandkarte anschaut, trotz dieses Schwundes bundesweit gab es Wachstumsgebiete. Dazu gehört der Großraum Berlin, der Großraum Hamburg, der Großraum München, Frankfurt, Köln und so weiter. Und Sie sehen, das sind die attraktiven Wirtschaftsmetropolen. Die ziehen junge Menschen an, junge Menschen kriegen dann auch Kinder und deswegen wachsen diese Regionen. Und das Ganze geht zu Lasten des entlegenen ländlichen Raums. Das ist natürlich schwer aufzuhalten. Und wenn diese Entwicklung einmal begonnen hat, also junge Menschen abgewandert, die Älteren sind da, die Sterbeüberschüsse werden immer größer, ist natürlich nicht zu erwarten, dass diese älteren Menschen, die dort verbleiben, plötzlich ganz viele Kinder bekommen. Also das geht aus eigener Kraft nicht, und das sind auch nicht die Gebiete, wo die Zuwanderer letztlich landen, denn die Zuwanderer kommen wegen der Jobs, und die Jobs gibt es in den Metropolregionen. Das war der kleine Blick nach Deutschland, aber die Frage ist, machen das alle so? Ne? Die Industrienationen, die wir jetzt gesehen haben, die folgen mehr oder weniger diesem gleichen Trend. Und Sie können sich vorstellen, das, was wir jetzt gerade gesehen haben für Deutschland, was ja schon ein relativ deutlicher Wandel war, dass dieser Wandel in Ländern wie Südkorea längerfristig viel stärker ausfallen muss. Die sind noch jung, weil die ganzen vielen Menschen haben, die in den 60er Jahren geboren wurden. Aber deren Alterung, die etwas später einsetzt als bei uns, oder der Schwund, wird dann entsprechend heftiger ausfallen. Das heißt, wir sind im Moment der Pionier, aber die anderen werden uns auf diesem Weg überholen. Und wenn man jetzt schaut über diese Industrienationen heraus, werden Sie sagen, ja, das ist in den armen Ländern, in den Entwicklungsländern, in Afrika und Asien doch sicher nicht so. Wenn wir jetzt, was wir bei uns am Institut gemacht haben, anschauen, wie das für die armen Länder aussieht. Sie sehen überall auf der Welt, und das sind natürlich zwangsläufig die ärmsten Länder der Welt mit Afghanistan, Niger, Gambia, Togo, Jemen und so weiter. Und das sind die Länder, die doch sehr weit entwickelt sind, die vom Bildungsstand her mittlerweile zum Teil industrialisiert sind. Also da ist Hongkong dabei, Singapur dabei, da ist auch Südkorea zum Beispiel dabei als ehemaliges Entwicklungsland. Aber die ganzen nächsten, das sind so die sogenannten Emerging Nations, die sich sehr stark entwickeln, Indonesien, Thailand, Philippinen. Und selbst hier in diesen, die so mittendrin hängen, sehen Sie seit den 80er Jahren, vorher ist nichts passiert, ne? Alles gleich geblieben, seit den 80er Jahren gehen die Kinderzahlen dort in einem Tempo zurück, das wesentlich höher ist als das, was wir früher in den Industrienationen erlebt haben. Deutschland, Frankreich, also Mitteleuropa hat von 6 Kindern runter auf 2 Kinder 150 Jahre gebraucht. Das machen die in einer Generation. Also das Gleiche, was wir erlebt haben, erleben die in einer extrem komprimierten Form. Und genau wie die wirtschaftliche Entwicklung dort sehr viel schneller vorangeht als bei uns früher, hin zu einem Industrieland, geht auch die Folge dieser wirtschaftlichen Entwicklung, nämlich die demografische oder die gesellschaftliche Entwicklung dort, wesentlich schneller vonstatten. Dadurch, dass diese Länder hier spät angefangen haben und nach wie vor auf sehr hohen Kinderzahlen sind. Also irgendwo zwischen 5 und 7 Kindern sind die heute noch, je Frau. Und das ist natürlich die Grundlage für ein starkes Wachstum nach wie vor. Es geht zurück, aber das Wachstum ist noch stark und es wird sehr, sehr lange anhalten, weil dort sehr viele Kinder leben, die noch gar nicht in dem Alter sind, in dem man selber Eltern werden kann. Nächste Frage ist, die dann immer kommt, ja, das mag ja für viele von diesen Schwellenländern, Thailand, Brasilien und so weiter gelten, aber wie ist denn das mit den muslimischen Ländern? Die kriegen doch so viele Kinder mit ihren Kopftüchern und alles, was dazugehört. Aber wenn man sich das anschaut, sieht man interessanterweise, da läuft das genauso. Das sind die Länder, die 10 Länder mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Dort haben sie Türkei. Türkei ist mittlerweile auf 2,1. Also auf dem Niveau, wo eine Bevölkerung stabil bliebe. Sie haben Algerien, massiver Rückgang in kurzer Zeit. Sie haben Bangladesch von 4 Kindern und noch etwas weiter zurück. Das ist seit 1990. Ne? Also das ist ein Fertilitätsrückgang innerhalb von 5 Jahren. Und gleichzeitig der Wohlstandszugewinn. Und Sie sehen, auch der Wohlstandszugewinn war natürlich in diesen Ländern hoch bzw. erheblich, und gerade in der Türkei war er hoch. Aber Bangladesch, die nochmal 20 Jahre vorher noch bei 7 Kindern waren, die sind heute bei 2,3 Kindern. War ein eher sehr armes Land, ist ein muslimisches Land. Sie sehen das in Marokko, in Ägypten und so weiter. Und nur Nigeria und Pakistan, wo die Kinderzahlen auch zurückkommen, die liegen noch auf relativ hohem Niveau und haben entsprechend dann auch noch ein starkes Wachstum zu erwarten. Das heißt, der muslimische Glaube kann keinen wesentlichen Einfluss auf die Fertilitätsraten haben. Es ist immer nur der sozioökonomische Entwicklungsstand. Dort, wo es an Bildung mangelt, dort, wo es an Einkommensmöglichkeiten und an Wohlstandsmehrung mangelt, dort sind und bleiben die Kinderzahlen hoch. Das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun. Und das führt eben dazu, weil wir noch eine Reihe von Länder haben, die sehr hohe Kinderzahlen vorweisen, führt dazu, dass die Bevölkerung weiter wächst, also in den entwickelten Industrienationen, da tut sich gar nichts mehr, ne? Das bleibt gleich. Das sind die Schwellenländer und das sind die ärmsten Länder, die wenig entwickelten Länder, wie sie offiziell heißen. Und dort ist der Zuwachs am größten. Ganz klarer Zusammenhang, mangelnder Wohlstand, schlechte Gesundheitssysteme, also dort, wo es den Menschen schlecht geht, haben sie viele Kinder und dort, wo es ihnen besser geht, haben sie weniger Kinder. In den Amerikas etwa ein Wachstum nochmal um 30% zu erwarten, in Asien noch um 30% und in Afrika um 120%. Die haben heute 1,2 Milliarden, die werden dann vielleicht 2,6 Milliarden haben im Jahr 2060. Das führt dazu, dass einzelne dieser Länder ihre Bevölkerung bis 2060 verdoppeln, manche verdreifachen, manche sogar vervierfachen werden. Und jetzt stellen Sie sich mal ein Land vor, Nigeria, hört man immer im Moment so ein bisschen von gewissen politischen Unruhen. Das liegt so an wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen dem Norden und dem Süden. Der Norden ist muslimisch, der Süden ist christlich, der Norden ist traditionell arm, fühlt sich schlecht behandelt und so weiter. Und dann kommen diese ganz typischen Armutsprobleme, die sich dann in politischen oder sogar religiösen Problemen manifestieren. Aber Nigeria, dieses Land hier, was 1,5-mal so groß ist wie Frankreich, von der Fläche her, hat heute 170 Millionen Einwohner. Frankreich hat so knapp 60 Millionen Einwohner, also mehr als doppelt so viel wie Frankreich. Nigeria läuft bis 2050 auf 400 Millionen Einwohner zu und bis Ende des Jahrhunderts auf 700 Millionen Einwohner. Nigeria wäre dann das drittgrößte Land der Welt nach Indien und China. Und ich überlasse das jetzt mal Ihrer Fantasie, was das für Nigeria bedeutet. Die müssten also doch für eine ganz gehörige Zahl von Menschen eine vernünftige Infrastruktur bereitstellen können, damit sich das Land gut entwickelt. Oder nehmen Sie ein Land wie Niger, hier mitten in der Sahara. Niger hat das stärkste Bevölkerungswachstum, die liegen fast noch bei 8 Kindern je Frau. Niger wird sich von der Bevölkerung her bis 2050 verdreifachen und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Jetzt überlegen Sie mal, wenn ein Land wie Deutschland die Infrastruktur bereitstellen müsste für eine dreifache Bevölkerung in den nächsten 35 Jahren, das wäre schwierig. Also hierfür, also für eine Viertelmilliarde Menschen, die Schulen zu bauen, die Straßen zu bauen, die Häuser zu bauen, die Krankenhäuser zu bauen, die Lehrer auszubilden, die Professoren auszubilden, das würde uns fordern, möglicherweise überfordern. Und jetzt überlegen Sie sich, wie ein Land wie Niger das schaffen soll. Also es ist eher wahrscheinlich, dass sich die Lebensbedingungen angesichts des Wachstums verschlechtern, dass die Einschulungsraten zurückgehen, selbst unter besten Bedingungen, weil es einfach nicht rein praktisch nicht möglich ist, die ganzen Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter dafür auszubilden, bereitzustellen, die für die Versorgung der Bevölkerung notwendig wären. Die wachsen auf große, also eigene Probleme zu. Das sind keine internationalen Probleme zunächst einmal. Und auch die Angst vor großen Migrationsströmen allein durch das Bevölkerungswachstum sind unbegründet. Da muss mehr dazukommen, da müssen politische Unruhen dazukommen, da müssen die Flüchtlingswellen dazukommen und so weiter und so fort. Wir haben die größten Zahlen von Asylbewerbern oder von Flüchtlingen nach Europa, die stammen im Moment aus Syrien und aus Eritrea. Das sind beides relativ kleine Länder, die auch gar nicht so ein starkes Bevölkerungswachstum mehr haben und die Menschen kommen, weil eben die politische Lage da so unsicher sind. Aber das kann natürlich in diesen Ländern auch passieren, unter anderem ausgelöst durch das starke Bevölkerungswachstum und durch Verteilungsprobleme. Tansania wird im Jahr 2050 genauso viele Einwohner haben wie Russland. Russland geht langsam nach unten und Tansania verdreifacht sich bis dahin. Global gesehen verschieben sich die Gewichte ganz gewaltig. Das Interessante ist, unter den Wachstumsstaaten gibt es nur noch ein Industrieland, heutiges Industrieland, das sind die USA. Der Rest kommt aus Asien und aus Afrika. 5 dieser Länder kommen aus Afrika. Afrika war bis 1970 ein dünn besiedelt, er galt als unbesiedelt. Also der Grund dafür, dass nach dem Ende des Kolonialismus kein Mensch in Afrika investiert hat, also die Industrienationen nicht, war die dünne Bevölkerungsdichte. Die haben gesagt, es lohnt sich nicht, da wohnen zu wenig Menschen, da gibt es keine Konsumenten. Das hat sich mittlerweile natürlich komplett geändert. Die Bevölkerungsdichte von Afrika ist heute höher als in den Vereinigten Staaten. Obwohl es so eine riesige Sahara gibt in Afrika und große Regenwaldgebiete, die zwangsläufig dünn besiedelt sind. Hier allein Indien und Pakistan zusammengerechnet werden bis 2060 so viele Einwohner hinzugewinnen, wie die Europäische Union heute hat. Denken Sie daran, wenn man hier so in Deutschland die demografische Diskussion verfolgt, hat man manchmal das Gefühl, die Leute sehen sich nach so einer Pyramide zurück. Weil wir heute ja so diese Urne oder wie das genannt wird haben. Aber wir müssen wissen, die Pyramide ist ungefähr das Schlechteste, was man haben kann. Nämlich eine Pyramide ist ein Zeichen von Armut, aufgrund der hohen Kinderzahlen, die immer höher sind. Da ist immer die Kindergeneration größer als die Erwachsenengeneration. Und es ist ein Zeichen für eine hohe Sterblichkeit in allen Altersklassen. Das heißt, unter diesen Bedingungen sterben die Leute im Alter von 5 Jahren, von 10 Jahren, von 20 Jahren, von 60 Jahren immer. Und deswegen dünnt sich das nach oben auf. Eine Bevölkerung wie die europäische oder die deutsche, da tut sich über die Sterberaten im Alter von 5 bis 60 Jahren so gut wie nichts, weil in dieser Zeit kaum jemand stirbt in Deutschland, weil die Lebensbedingungen so gut sind. Und deswegen, wie gesagt, eine Pyramide ist ein schlechtes Zeichen. Aber das hat sich ja dann in Südkorea extrem schnell geändert, denn die Regierung hat relativ schnell gemerkt, dass sie etwas gegen das hohe Bevölkerungswachstum machen muss. Sie hat Programme zur Familienplanung eingeleitet, sie hat aber gleichzeitig sich um Bildung gekümmert, sie hat sich um die Gesundheitssysteme gekümmert und sie hat sich um Arbeitsplätze gekümmert. Und das braucht man als Paket, um Entwicklung voranzubringen. Gesundheit, Arbeitsplätze, Bildung. Das hat dann dazu geführt, dass bis 75 plötzlich die Nachwuchsjahrgänge kleiner geworden sind. Wenn das passiert, dann wächst die Erwerbsbevölkerung dann schneller als die Gesamtbevölkerung. durch die rückläufigen Kinderzahlen. Und das bedeutet, die Menschen werden reicher, nur weil die Kinderzahlen sinken. Sie werden pro Kopf reicher, alle anderen Rahmenbedingungen außen vor gelassen. Aber die Rahmenbedingungen waren dann auch so, weil sich Südkorea um Jobs gekümmert hat, um Einkommen gekümmert hat, dass eben diese großen Zahlen von jungen Menschen hier, deren Babyboomer, alle Beschäftigung gefunden haben. Und die haben damit den Einstieg in die erste Phase der Industrialisierung geschafft, wo man viele Hände braucht. Wo man T-Shirts näht, Ersatzteile für Autos baut, also alles das, was diese verlängerten Werkbänke typischerweise in Entwicklungsländern machen. Die haben alle Beschäftigung gefunden, während die Nachwuchsjahrgänge weiter kleiner wurden. Weil sie Beschäftigung hatten, hatten sie eine andere Lebensgestaltung, haben weniger Kinder bekommen. Und dann hat Südkorea aber weiter in Bildung investiert, sodass die Jahrgänge, die immer kleiner wurden, immer besser qualifiziert waren. Und die kleineren Jahrgänge waren ideal dafür ausgestattet, in die zweite Phase der Industrialisierung einzusteigen, wo man nicht mehr die vielen Hände braucht, sondern kluge Köpfe. Und die konnten dann höhere Wertschöpfung in der Industrie betreiben, bessere Unternehmen aufbauen, mehr Einkommen erzielen, sodass in der Zeit dann eine zweite demografische Dividende möglich war. Dadurch, dass die Sparquote gestiegen ist und das gesparte Geld wieder auf Umweg in den Wirtschaftskreislauf in Form von Investitionen geflossen ist. Und über den ganzen Zeitraum zwischen 1980 bis 2010 betrachtet, beruht ein Drittel des Wirtschaftswachstums in Südkorea allein auf der günstigen demografischen Struktur, also auf dem Ausnützen der demografischen Dividende, beruht ein Drittel des gesamten Wirtschaftswachstums. Und da passiert natürlich das Gleiche wie in Deutschland. Die sind noch im Erwerbsalter, die starken Jahrgänge, ähnlich wie bei uns, aber auch die werden irgendwann verrentet. Aber in Südkorea, ähnlich wie in Deutschland, ist es natürlich vorher gelungen, so viel Wohlstand zu erwirtschaften, dass man diese Alterung wahrscheinlich relativ gut überstehen kann. Und das ist das große Problem bei den Ländern, die zwar so eine Entwicklung durchlaufen, aber nicht so ideal wie Korea, also nicht die höhere Wertschöpfung, die höheren Einkommen und so weiter erzielen, dass die Rücklagen für die Alterung nicht da sind. Das sind die Länder, die Gefahr laufen, alt zu werden, bevor sie reich sind. Und da gibt es eine Reihe von Schwellenländern, auf die das zutreffen könnte. Weil diese demografische Dividende hier wissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht ist, kennt man die in allen Einzelschritten. Man weiß, was passiert in der ersten Phase, zweiten Phase, Zwischenphase und so weiter. Und deswegen weiß man auch, welche Interventionsmöglichkeiten zu welchem Zeitpunkt der demografischen Dividende am wirksamsten sind. Da weiß man, dass beispielsweise ganz am Anfang es wichtig ist, die Gesundheitssysteme zu verbessern. Denn sie müssen erst dafür sorgen, dass die Kindersterblichkeit sinkt. Denn vorher sind die Menschen nicht bereit oder nicht, also sie tun es nicht, sie bekommen nicht weniger Kinder. Es ist nicht so, dass in den armen Ländern die Menschen 8 oder 10 Kinder bekommen wollen. Die wollen aber, dass eine bestimmte Zahl an Kindern überlebt. Und wenn die tägliche Erfahrung ist, dass die Hälfte der Kinder stirbt, haben sie eben 10 Kinder. Das war übrigens ein Grund für das starke Wachstum in Afrika. Dort sinkt dann erst die Kindersterblichkeit. Und vorher waren 8 Kinder geboren und 3 haben überlebt. Dann werden 8 Kinder geboren und es überleben 6. Und das erzeugt das starke Wachstum. Und die Gesellschaften brauchen normalerweise 10, 20, 30 Jahre, um das zu realisieren. Plötzlich merken sie, also nicht plötzlich, sondern das dauert 20, 30 Jahre, merken sie, die Kinderzahlen sinken und dann bekommen sie weniger Kinder. Und heute ist es so, dass es etwa 10 Jahre dauert, vom Rückgang der Kindersterblichkeit bis zu einem Rückgang der Fertilität. Das heißt, die Entwicklungszusammenarbeit muss sich darum kümmern, dass die Gesundheitssysteme so verbessert werden, dass zunächst die Kindersterblichkeit sinkt. Also Aufklärung, dass die Mädchen nicht so früh Kinder bekommen, Betreuung für Schwangere, bessere Hygiene und so weiter und so weiter. Dann sinken die Kinderzahlen, das weiß man aus der Vergangenheit, dass das überall passiert ist. Und 10 Jahre später, rums, gehen dann die Kinderzahlen auch zurück. Und Sie sehen genau, wo man das tun muss. Das sind natürlich genau die Länder mit den hohen Wachstumsraten, weil sie hohe Kinderzahlen haben. Das sind die Länder, die eine sehr hohe Kindersterblichkeit haben. Und solange die so hoch bleibt, werden dort auch die Fertilitätsraten nicht sinken. Aber sie sinken in vielen Ländern, Kindersterblichkeitsraten, sehr deutlich. Und deswegen weiß man heute schon, in welchen Ländern mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch die Kinderzahlen zurückgehen werden. Der zweite Punkt, den ich vorhin sagte, Geschlechtergleichstellung, also platt gesagt, Frauen besser behandeln. Also Frauen schlecht behandeln ist das beste Rezept für starkes Bevölkerungswachstum. Es gibt einen ganz eindeutigen Zusammenhang zwischen dem sogenannten Gender Development Index, also der Geschlechterentwicklungsindex der Vereinten Nationen und dem Wohlstand in diesen Nationen. und der Kinderzahl. Also je schlechter Frauen behandelt werden, umso höher sind die Kinderzahlen. Denn wir wissen gerade aus Entwicklungsländern, dass die Frauen lieber weniger Kinder hätten. Es sind die Männer, die dort mehr Kinder haben wollen. In Deutschland ist es umgekehrt. Also überall, wo die Fertilität sehr niedrig ist, ist es umgekehrt. Dort wollen die Frauen mehr Kinder und die Männer machen nicht mit. Also irgendwas stimmt mit den Männern nicht. In beiden Fällen. Der dritte Punkt, der eben als Interventionsmöglichkeit für die Bevölkerungsentwicklung wichtig ist, ist die Bildung. Bildung, werden Sie sagen, ja, ist ja klar, ne? Und deswegen gibt es auch unter den Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen das Ziel Grundschulbildung für alle. Werden Sie alle unterschreiben, sagen, ist ja vernünftig. Die Frage ist, reicht das? Und die Antwort gleich hinterher, es reicht nicht. Denn Grundschulbildung hat auf die Entwicklung der Fertilität so gut wie keinen Einfluss. Sie sehen jetzt zum Beispiel bei einzelnen Ländern oder bei vielen Ländern, Uganda oder Philippinen, ob die Frauen überhaupt nie in der Schule waren oder ob sie die Grundschule mitgemacht haben, ändert nichts an den Kinderzahlen. Und jetzt gehen Sie auf die Sekundarbildung, rums geht's runter, ne? Von 6 auf 2,5, von, was haben wir hier, fast 5 auf 3,5 in Bolivien. Also das hat einen massiven Einfluss. Und das, was die Vereinten Nationen erstmal sich gewünscht haben, was ja der erste Schritt auch sein muss, das bringt dafür überhaupt nichts. Wie erklärt sich das? Die Erklärung ist relativ einfach. Wenn Mädchen auf die Grundschule gehen, 6 Jahre, dann kommen sie da raus mit 14 Jahren, 15 Jahren in den Entwicklungsländern. Das ist genau das Alter, wo sie auf dem Arbeitsmarkt landen. Das tun sie auch, wenn sie nie in der Schule gewesen sind. Also werden sie verheiratet, kriegen Kinder und bis 20 haben sie 3 Kinder, wenn sie es überleben. Wenn jetzt aber Mädchen oder Frauen bis zum Alter von 18, 19 Jahren zur Schule gehen, erstmal sind 4 Jahre blockiert. Und ganz wichtig, es kommt hinzu, Frauen mit Sekundarbildung haben andere Lebensoptionen. Die teilen sich ihr Leben anders ein, die planen ihr Leben anders, die haben natürlich Möglichkeiten, weiter sich auszubilden und einen halbwegs gut bezahlten Job zu bekommen. Die bekommen nicht nur weniger Kinder, sie bekommen später die Kinder und die Abstände zwischen den Kindern werden größer. Auch das sorgt dafür, dass es weniger sind. Und die Gesundheit von Müttern und von Kindern ändert sich unter anderem dadurch, dass sie später anfangen und dass der Abstand zwischen den Kindern größer ist. Also es ist eine massive Investition in die Gesundheit, in das Humanvermögen der nächsten und übernächsten Generation und so weiter und so fort. Und es hat eben diesen massiven Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung. Dazu ganz simple Beispiele. Weil man auf der ganzen Welt von allen Ländern die Kinderzahlen von Frauen nach Bildungsstand kennt. Man weiß, im Schnitt haben in Bolivien die Frauen ohne Schulbildung, mit Grundschule oder mit Sekundarschule so und so viele Kinder. Das wissen wir für alle Länder der Welt. Kann man Bevölkerungspyramiden bauen und auch Bevölkerungsprognosen machen aufgrund des Bildungsstandes? Und jetzt haben wir hier für Beispiel Kenia. 1970, Kenia, ein winzig kleines Land mit 11 Millionen, vermutlich mehr Elefanten als Kenianer damals noch, doch dann bis 2010 relativ stark gewachsen. Und durch das englische System ursprünglich, es gab wenig Analphabeten, ne? Sind alle zur Schule gegangen. Aber am System hat sich nicht wirklich viel geändert bis 2010, doch die meisten Kinder nur Grundschulbildung, also ein hoher Anteil bestenfalls Grundschulbildung, gleichwohl ganz wenige Analphabeten. Und das führt dazu, dass bis 2050 unter verschiedenen Szenarien, je nachdem wie viel in Bildung investiert wird, die Bevölkerung doch um 200-240% wachsen wird. Auf dann im Ende entweder 99 oder 83 Millionen. Die verschiedenen Szenarien, das nennt sich das Constant Enrollment Szenario, das heißt gleiche Einschulungsraten wie heute. Das heißt, 80% der Kinder macht weiter Grundschule. Auch das ist in vielen der armen Ländern schwer, weil eben aufgrund des starken Bevölkerungswachstums die Schulen mitwachsen müssen, um diese konstanten Einschulungsraten zu bekommen. Aber wenn es weiter so geht, ist natürlich immer noch bis zum Jahr 2050 sieht das aus wie eine Pyramide. Keine Chance auf einen demografischen Bonus, weil sich das unten noch nicht einbeult. Erst wenn hier deutlich mehr in Bildung investiert wird, das ist das weltweite Szenario, also wie sich die Bildung in der gesamten Welt entwickelt. Und gerade weil in Asien die Bildung quasi explodiert, sieht das nach dem weltweiten Szenario relativ gut aus. Afrika ist da noch ein bisschen hinterher. Und das ist das sogenannte Schnellschuss-Szenario. Das ist das, was Korea oder Singapur gemacht haben. Die haben noch mehr in Bildung investiert und die haben es geschafft, dann eben auch einen hohen Anteil an tertiärer Bildung, das heißt universitäre Ausbildung, hinzuzubringen. Aber Sie sehen, allein die Investition in Bildung hat einen massiven Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung. In Kenia läuft es nicht gut, weil eben ein großer Anteil da nur auf die Grundschule gegangen ist. Und jetzt als Vergleich dazu Bangladesch. Bangladesch war 1970 deutlich ärmer als jeder afrikanische Staat. Deutlich ärmer, galt als entwicklungsunfähig. Es war der Breadbasket der Welt, wie Henry Kissinger gesagt hat. Also es war das Schlimmste, was man sich weltweit vorstellen konnte. Aber in Bangladesch hat man anders investiert. Also wie arm das war, das Land sieht man an dem hohen Anteil der Analphabeten. Die Hälfte aller Menschen hatte bis 70 nie die Schule gesehen. Und die bleiben natürlich dauerhaft erhalten. Die gibt es natürlich im Jahr 2010 auch noch, weil das ja nicht nachgeholt werden kann. Aber die Nachwuchsjahrgänge, sehen Sie hier bis 2010, die Mehrheit schon hat eine Sekundarbildung. Und deswegen hat sich schon bis 2010 längst dieser demografische Bonus entwickelt in einem viel ärmeren Land als Kenia. Nur aufgrund der Bildungsinvestition. Und wenn wir jetzt schauen, wie das in Bangladesch nach den verschiedenen Szenarien weitergeht, sieht man, dass die Bildungsinvestition auf das Bevölkerungswachstum gar keinen Einfluss mehr hat. Die sind schon ganz nah bei 2,1 Kindern je Frau und das entwickelt sich mehr oder weniger gleich weiter. Das ist nur noch das demografische Momentum, also die vielen jungen Menschen, die da sind, kriegen natürlich auch Kinder, aber die kriegen keine Kinder mehr, dass die Bevölkerung stark wächst. Aber trotzdem ist es sinnvoll, in Bangladesch weiter in Bildung zu investieren, weil sie unter diesen oder erst recht unter diesen Bedingungen die Chance haben, zu einem der jüngsten asiatischen Tigerstaaten zu werden und sich ähnlich zu entwickeln wie Indonesien, wie Malaysia oder gar Korea. Das heißt, Bangladesch hat das Bevölkerungsproblem, was mal immens groß war. Die kommen von 7 Kindern je Frau zum Zeitpunkt ihrer Unabhängigkeit, sind jetzt bei 2,3, 40, 50 Jahre später. Die sind absolut auf einem guten Weg und die haben das Bevölkerungsproblem für sich selber gelöst. Wenn man das auf die ganze Welt rechnet und dann diese Prognosen macht, dann sieht man wieder diese verschiedenen Szenarien. Nur durch vernünftige Investitionen in Bildung würde sich bis zum Jahr 2050 die Zahl der Menschen auf der Welt um 1 Milliarde Menschen unterscheiden. Diese Bevölkerung wäre nicht nur besser qualifiziert, viel besser in der Lage, mit Problemen umzugehen, sondern es wäre auch 1 Milliarde weniger. Und 1 Milliarde weniger heißt 1 Milliarde weniger Konkurrenz in diesen Ländern, wo wirklich Konkurrenz eine Rolle spielt. Daran sieht man, dass Bildung extrem wichtig ist, auch wenn das leider in der Entwicklungszusammenarbeit eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Also nicht mal 3% der internationalen Entwicklungsgelder gehen in Bildung, es müssten 30% sein. Wenn wir die Entwicklung in diesen Ländern vorantreiben wollen, was wir müssen, weil keine Entwicklung ist keine Alternative. Nur mit Entwicklung werden die Kinderzahlen sinken und haben die Länder eine Chance, auf eigene Beine zu kommen. Aber wenn die Entwicklung kommt, ist das zwangsläufig mit einem steigenden Energieverbrauch, mit höheren Einkommen, dadurch höherem Konsum, mit steigendem Rohstoffverbrauch verbunden. Das sind hier so die bösen Buben, Kanada, USA, Australien und so weiter, aber auch Europa eigentlich gehört auch zu den bösen Buben. Und das sind die Aufholländer, die erstmal dahin kommen müssen. 50% aller afrikanischen Haushalte hat keinen Stromanschluss. Sie können ohne Stromanschluss keine Entwicklung im ländlichen Raum erwarten. Die Menschen können bestenfalls das ernten, was sie auf ihrem eigenen Acker haben, selber aufessen, aber sie können es nicht weiterverarbeiten, nicht verkaufen, nicht auf die Märkte bringen und so weiter und so fort, ohne Energieversorgung. Das heißt, das muss alles dahin. Da muss eine Infrastruktur aufgebaut werden. Dadurch würden dann die Einkommen steigen und so weiter und so fort. Das heißt, höhere Emissionen, höherer Energieverbrauch, höherer Rohstoffverbrauch. Und deswegen bei den CO2-Emissionen, wir müssen akzeptieren, dass es global gesehen schlimmer wird, bevor es besser werden kann. Es gibt nicht den Umweg hin gleich zum Besseren. 2-Grad-Ziel können wir komplett vergessen. Temperaturanstieg eher in Größenordnung 4 bis 5 Grad. Und das geht einher mit einem Meeresspiegelanstieg von 0,8 bis 2,9 Metern. Nur aufgrund der thermischen Erwärmung, also weil sich die Ozeane erwärmen, dehnen sie sich natürlich aus. Das Gleiche kommt nochmal hinzu, nur durch die abschmelzenden Gletscher, weniger im Inland, Grönland und Antarktis vor allem Grönland. Das heißt, das müssen Sie mal 2 nehmen, also 1,6 bis knapp 6 Meter Meeresspiegelanstieg ist das, was wir im Moment weltweit betreiben, auf lange Sicht. Nicht in den nächsten 50 Jahren, aber auf längere Sicht. Die Frage ist jetzt, wie geht es dann mit der Weltbevölkerung weiter? Wir haben vorhin gesehen, es geht überall nach unten, selbst in den ärmsten Ländern der Welt gehen die Kinderzahlen nach unten. Und man muss davon ausgehen, dass das so weitergeht, denn wir haben irgendeine Form von Entwicklung überall auf der Welt. Die Kindersterblichkeit sinkt, der Bildungsgrad steigt, selbst im Niger, selbst in Mali, selbst in der Zentralafrikanischen Republik. Es gibt überall Entwicklung. Auf niedrigem Niveau, aber die Entwicklung ist da. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass immer mehr Länder, 80 haben wir jetzt, mehr als die Hälfte der Menschheit lebt bereits in Ländern mit einer Kinderzahl von 2,1 und oder drunter. Das bedeutet, dass die Zahl der Menschen in Ländern, dass die heute schon in der Mehrheit sind weltweit. Viele fallen weiter drunter. Europa ist bei 1,6, wir in Deutschland sind bei 1,4. Ostasien mit China, mit Korea, mit Japan ist bei 1,5. Also deutlich unter diesem Wert, der für eine Stabilität notwendig wäre. Und irgendwann kriegen die Oberhand, weltweit gesehen, im Vergleich zu den Wachstumsländern. Und wenn wir jetzt annehmen würden, dass sich alle Länder immer besser entwickeln, bis zu dem, was wir uns so im Moment jedenfalls als beste Form der sozioökonomischen Entwicklung vorstellen können, das wären die skandinavischen Länder. Da ist die größte soziale Gleichheit, Einkommensunterschiede sind gering, die Leute sind hochzufrieden mit sich und dem Leben, gibt keine wirkliche Armut und so weiter und so fort. Also das ist die Benchmark, wie man sagt. Die Dänen, nehmen wir die mal, die haben 1,85 Kinder, also deutlich mehr als wir, auch weil sie vielleicht zufriedener sind. Und man denkt, 1,5 Kinder ist so ungefähr wie 2,1, das heißt Stabilität. Jetzt gibt es Langfristprognosen bis zum Jahr 2300 von den Vereinten Nationen. Ist natürlich auf den ersten Blick Quatsch, so langfristige Prognosen zu machen, aber kann man ja mal machen unter bestimmten Annahmen. Das sind ja Szenarien und Szenarien sind Rechnungen unter Annahmen. Und da gibt es diese Varianten. Also die erste Variante heißt, die Fertilitätsraten bleiben auf dem Niveau des Jahres 2000. Ist eine Weile her schon, waren sie auch noch höher als jetzt, dann hätten wir bis im Jahr 2300 134 Billionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Menschen, also 134.000 Milliarden Menschen. Das ist Exponentialfunktion. Ist, werden Sie mir zustimmen, eine sehr unrealistische Variante, weil der Planet zu klein ist. Aber auch die Vorstellung, die Kinderzahlen würden auf 2,35 sich einpegeln langfristig. Das ist etwas weniger als das, was wir heute haben. Wir liegen etwa bei 2,5. Dann hätten wir bis 2030 336 Milliarden. Das ist nach allem, was man sich heute vorstellen kann, nicht zu machen. Die Lebensmittel dafür, selbst bei einer vegetarischen Ernährung, lassen sich kaum bereitstellen. Und da müsste auch alles gut verteilt werden, dürfte nichts verloren gehen und so weiter und so fort. Also das wäre vermutlich nicht nachhaltig, selbst unter besten Bedingungen. Die Annahme, dass sich das irgendwann einpegelt bei 2,1, würde natürlich dazu führen, dass das mehr oder weniger konstant bleibt bei 9 Milliarden. Aber 2,1 ist unwahrscheinlich, weil Sie vorhin gesehen haben, im Laufe der Entwicklung gehen alle Länder unter 2,1. Alle Industrienationen aus freien Stücken bekommen unter guten Lebensbedingungen lieber weniger als 2 Kinder. Das Wunschmodell so sind immer 2 Kinder, aber weil nicht alles, was man sich wünscht, erfüllt wird, liegen eben die meisten Länder drunter. Das Modell Dänemark, das ist jetzt interessant, 1,85 würde genau zu dieser Entwicklung führen. Also das Beste, was den Menschen passieren kann, zu leben wie die Dänen, würde bedeuten, dass die Weltbevölkerung so dramatisch zurückgeht bis zum Jahr 2300 auf 2,3 Milliarden Menschen, ein Drittel etwa dessen, was wir heute haben. Diese Bevölkerung wäre im Schnitt wesentlich besser gebildet. Sie wäre im Schnitt älter als heute, deswegen deutlich friedlicher. Alte Gesellschaften machen keinen Krieg mehr. Deutschland ist nicht in der Lage, Krieg zu führen, zum Glück, weil zu wenig Kinder da sind. Also die Opferbereitschaft der Eltern ist schlicht und einfach nicht mehr da. Und weil sie gebildeter und friedlicher sind, sind sie in der Lage, sich viel besser anzupassen an die anthropogenen Veränderungen, die wir heute anrichten und die jetzt in diesem Jahrhundert wahrscheinlich prägend für die Menschheitsgeschichte werden. Der Klimawandel, der Ressourcenwandel, die Ozeanproblematik und so weiter und so fort wird das Gesicht der Erde verändern und da muss man sich anpassen können. Und das geht nur mit qualifizierten, mit gebildeten Gesellschaften, die auf dem technischen Stand sind und die eben diesen naturgegebenen Veränderungen ausweichen können. Das heißt, wir wären auf diesem Weg, nämlich mit einer denkbar positiven Entwicklung nach dem Modell Dänemark, wären wir genau auf dem Weg in eine extrem nachhaltige Welt. Und zwar nicht, weil wir es uns überlegt haben. Jetzt, das ist wirklich die harte Nuss für alle ökologisch denkenden Menschen oder auch für Wissenschaftler, die uns immer einreden, wir sollen uns doch vernünftiger verhalten. Das ist nicht das Ergebnis einer weisen Überlegung von Individuen oder Politikern oder einer Weltgemeinschaft, dass man sagt, Leute, macht mal ein bisschen langsamer, sonst fliegt uns das um die Ohren. Sondern es ist die Folge einer Entwicklung, die wir angestoßen haben, aber deren Folge, nämlich die sinkenden Kinderzahlen, wir nie in der Planung hatten. Das ist von alleine passiert. Das ist praktisch eine Veränderung aus dem System heraus, die uns das beschert. Und was wir lernen müssen, und das ist die große Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, uns mit diesem Ende des Wachstums anzufreunden. Was wir im Moment tun, ist eine große Panik entwickeln, wenn das Wachstum langsam aber sicher zu Ende geht. Denn mit einem Ende des demografischen Wachstums wird natürlich auch das mit dem Wirtschaftswachstum immer schwieriger. Eine schrumpfende und alternde Gesellschaft wird nicht mehr in der Lage sein, ein nennenswertes Wirtschaftswachstum zu produzieren. Das sehen wir in Japan, das sehen wir in Deutschland, in Europa. In allen diesen alternden und langsam schrumpfenden Nationen ist ein Wirtschaftswachstum langfristig nicht mehr zu denken. Und das heißt, wenn es passiert, sollten wir es akzeptieren und versuchen, Lebensmodelle zu entwickeln, die ohne Wachstum funktionieren können. Im Moment, das ist das große Problem. Unser gesamtes Wirtschaftsmodell, unsere Sozialsysteme, unsere Schuldenpolitik, alles das funktioniert nur, weil wir dafür Wachstum brauchen. Und das Problem ist jetzt, das Wachstum kommt nicht mehr. Das heißt, wir haben unsere Gesellschaft auf ein Fundament gestellt, was langsam erodiert.
Mehr Wohlstand in den Ländern dieser Welt, mehr Bildung und mehr Rechte für die Frauen. Wenn das gelingt, ist das Problem mit der Bevölkerungsexplosion gelöst, erklärte uns im Hörsaal Dr. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Morgen setzen wir unsere Reihe Mensch und Umwelt fort mit Professor Ulrich Kubasch, der uns die Klimaveränderung näher bringen wird.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.